Klein C. Punkt. Die dritte warnende Aufforderung aufgrund von Psalm 95 immer noch. Befleißigen wir uns. Diese befindet sich in dem Text in den Versen 11 bis 13. 11 bis 13, Kapitel 4. Wir merken uns hier Folgendes. Römisch 1, Doppelpunkt. Die Verbindung mit dem bisherigen, Vers 11. Befleißigen wir uns, ist der Aufruf. Also ist die Verbindung mit dem bisherigen. Wegen des Gesagten bis anhin Gesagten sollen sie Fleiß an den Tag legen. Wiederum hüten wir uns, dass wir nicht das Falsche in dieses Wort Fleiß legen. Fleiß, befleißigen wir uns zu vertrauen, nicht wahr? Einzugehen in jene Ruhe durch Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, der alles für uns getan hat und tut. Sein Leben ist unser Leben. Sein Lebenssaft, unser Lebenssaft. Seine Kraft, unsere Kraft. Römisch 2, Doppelpunkt. Merken wir uns den Zweck der Aufforderung, Vers 11. Befleißigen wir uns also einzugehen in jene Ruhe, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des ungläubigen Ungehorsams falle. Damit nicht jemand falle, abfalle. Das Wort, das wir hier im Grundtext gegen Ende von Vers 11 haben, hat eine zweifache Bedeutung. Deshalb wird es manchmal mit dem einen, vielleicht auch mit dem anderen Begriff übersetzt. Es beinhaltet sowohl Unglauben als Ungehorsam. Da aber Gehorsam aus dem Glauben kommt, übersetzen wir ungläubiger Ungehorsam oder Ungehorsam aus Unglauben. Wegen Unglaubens ist man ungehorsam. Was wir denken, bestimmt unser Handeln. Gehorsam ist Handeln, Glauben ist Denken. Vergleichen wir Kapitel 3, Vers 17 in dieser Hinsicht. 3, Vers 17 als Referenzstelle, Vergleichsstelle. Römisch 3, wir gehen weiter. Römisch 3, Doppelpunkt, merken wir uns zum dritten die Bekräftigung dieser Warnung. Hier haben wir wieder eine Mini-Predigt, wenn ihr so wollt. Wenn jemand mal einen Text sucht, haben wir hier einen schönen. Die Verse 12 bis 13 enthalten drei Gedanken. Gottes Reden, Vers 12, Gottes Augen, 13 Anfang, Gottes Gericht, 13 Ende. Befassen wir uns mit diesen drei Gedanken in den Versen 12 und 13. Zuerst Gottes Reden. Der Schreiber gebraucht hier das Wort Wort. Er hat von Reden gesprochen, Gott redete. Er hat von Stimme gesprochen, nicht wahr? Kapitel 3 und 4. Hier gebraucht er das Wort. Wort ist etwas allgemeiner und lässt uns, wie wir das auch allgemein auffassen, an die ganze Bibel denken. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, das ist gerechtfertigt, denke ich. Das ist in Ordnung. Nur sollten wir nicht den Zusammenhang vergessen. Wort Gottes ist hier auch ein bestimmtes Wort Gottes, nämlich das Angebot, in die Ruhe Gottes einzugehen und die Warnung, dass man nicht eingehen könnte, was immer Gott in dieser Verbindung gesagt hat. Lebendig ist das Wort Gottes. Warum ist das Wort, das Gott gesprochen hat, lebendig? Weil es Er ist. Das Wort ist die Person oder stellt die Person dar. Und da Gott ewiglich ist, ist sein Wort ewiglich. Da Gott ewiglich lebendig ist, ist sein Wort ewiglich lebendig. Er lebt in seinem Wort. Und da dieses Wort jetzt Schriftform angenommen hat, können wir sagen, Gott lebt in seinem Wort. So ist sein Wort lebendig. Es hat heute noch dieselbe Wirkung wie damals. Es hat eine wohltuende Wirkung, es kann aber auch eine richtende Wirkung haben. Es kann eine entzweiende Wirkung haben. Es unterscheidet. Es ist lebendig und wirksam. Wirksam, weil lebendig. Wirksam, weil lebendig. Und schärfer denn jedes zweischneidige Schwert und fährt durch, wie ein Schwert, fährt durch, weil es so scharf ist, fährt es schnell durch bis zur Teilung. Es wird mit einem zweischneidigen Schwert verglichen, weil ein zweischneidiges Schwert schneller schneidet als ein einschneidiges Schwert. Ja? Es geht dann schneller. Und das Wort Gottes kann das sehr schnell tun. Plötzlich sind wir getroffen, nicht wahr? Im Nu. Und schon ist alles aufgedeckt. Und ich kann nicht umhin. Ich kann nicht weg. Ja? Gott sei Dank. Schärfer denn jedes zweischneidige Schwert und es fährt durch bis zur Teilung. Und jetzt beachten wir, und die Ausleger mahnen uns auch, das zu beachten, es heißt nicht zur Teilung von Seele in zwei Teile und zur Teilung des Geistes in zwei Teile, sondern, Entschuldigung, umgekehrt. Es heißt nicht zur Teilung von Seele von Geist, so, Entschuldigung, nicht so, sondern, wie ich am Anfang sagte, Seele oder Seelisches von Seelischem, also es fährt durch die Seele und teilt, deckt die Seele auf, zeigt, was in der Seele ist, unterscheidet und deckt den Geist auf, was im Geiste ist. Hier wird Seele von Geist unterschieden, im Gegensatz zu einigen anderen Texten, wo sie dasselbe bedeuten. Ich hatte das versucht, gestern schon zu erklären, wie es sich damit verhält. Wenn sie dasselbe sagen, dann decken sich beide Begriffe mit dem Begriff inneren Menschen oder auch Herz. Wenn sie unterschiedlich gebraucht werden, dann sind sie zwei Bereiche desselben inneren Menschen, nicht zwei Substanzen oder zwei Bestandteile, sondern zwei Bereiche gleichsam desselben Etwas oder desselben Bestandes. Seele ist dann der Teil des inneren Menschen, der dem Leib nahe ist und mit ihm verwoben ist und mit ihm zu tun hat. Und Geist ist der Teil, der Geist bleibt, beziehungsweise der wirklich geistige Teil ist, in dem wir denken, in dem wir Gottes Wort bedenken und so weiter, in dem Glaube und Unglauben stattfindet, das rein Geistige, während Seele schon mit unseren Nerven und Muskeln und Handeln zu tun hat, dass Bewegung, da ist Tat, da ist Leben, Seele steht auch für Leben, da ist das Existenzielle. Nun gibt es sowohl Böses als Gutes Seelisches. Wie sind wir nicht mitgerissen von einem wunderbaren Chorlied? Oder wenn wir selbst singen in der Gemeinde und es erhebt uns, ja, das Wort vom Kreuz, und dann singen wir dieses wunderbare Lied, ja. Wir verherrlichen das Kreuz. Oder ein anderes Lied. Es nimmt unsere Seele mit, sodass wir etwas empfinden, wir haben Gefühle und wir möchten jetzt auch fast, nimmt fast die Muskeln. Manchmal haben wir Marschlieder im Viertakt und Auf zum Werk, ja, oder ein anderes Lied. Und manchmal ist es Dreitakt und das bringt uns dann so einen Schwung, nicht wahr? Alles hat seine Bedeutung, nichts Sinnloses. Und das kann gut sein, Gott hat es geschaffen. Musik ist in erster Linie Physik. Es ist beides Physik und Ästhetik. Und Gott hat die Musik als solche, die Bausteine, geschaffen. Wenn wir jetzt etwas Gutes daraus bauen, mit diesen Bausteinen, dann kann das von Gott gesegnet werden und gebraucht werden. Aber es entsteht auch Böses, Seelisches. Dem Unreinen ist alles unrein. Ja? Der sieht nichts Reines, auch in dem Guten. Das wird dann befleckt. Und wenn unsere Gedanken oder unsere Seele, wenn falsches Seelisches da ist, ja, das vom Fleisch her befleckt ist, dann muss das gereinigt werden. Und wie geschieht das? Indem wir ganz nüchtern Gottes Wort aufschlagen und unser Denken füllen, hier im Kopf. Das Herz ist im Kopf. Ja? Der Kopf ist im Herz. Ja? Nicht 18 cm auseinander. Nicht trennen. Das Herz enthält Denken, Gefühl und Wille. Entschuldigung, Bruder, dass ich immer noch zu links schaue. Ich bin nicht links. Es gilt, unseren Geist anzufüllen mit Gottes Wort. Und wenn unser Denken von Gott ganz nüchtern, wenn unser Denken, wir sollen ja nüchtern sein, wir sollen einmal ruhig werden vor Gott, stille werden und uns einmal von Gott sagen lassen, so ist es. Nicht mit unseren Gefühlen jetzt hineinsteigern wollen und etwas spüren wollen, erleben wollen im Wort Gottes. Nein, werden wir einmal ruhig und lassen wir uns einmal anreden von Gott. So steht's geschrieben. Und so füllen wir unser Denken. Und dann kann das Denken anfangen, seine Wirkung, die Wahrheit besser gesagt, seine Wirkung nehmen in unserem inneren Menschen und kann dann reinigen. Und wir haben dann unsere Sünden zu bekennen, das Unreine im seelischen Bereich abzutun und den Gehorsamsweg der Wahrheit einzuschlagen. So teilt das Wort Gottes als Schwert Seelisches vom Seelischem, Gutes von Schlechtem und auch des Geistes. Wir sprechen im deutschen Bildungswesen von den Geisteswissenschaften. Nun, da ist eine Menge Unwissenschaftliches in diesen Geisteswissenschaft. Pure Fantasie, vollkommen unwissenschaftlich. Ja? Aber wir müssen wissen, dass die größten Männer, ob es Goethe oder Schiller oder wer immer es ist, ja, die größten Männer waren Sünder wie Sie und ich. Ja? Und wahrscheinlich nicht gerettete Sünder. Blieben stecken in ihren Sünden. Man erzählt, ich denke es war Lavater, war ein Jugendfreund von Goethe. Aber sie entwickelten sich. Der eine wurde gehorsam, Gottes Wort gegenüber, der andere blieb im Ungehorsam, Goethe. Und ihre Wege teilten sich. Lavater wurde zu einem gesegneten Mann Gottes, von Gott gebraucht. Goethe zum Unsegen. Man, Gläubige zitieren, ja, er hatte eine Menge Gottesfurcht, aber letztlich war er ungehorsam und ist wohl auch so gestorben. Man kann einiges von ihm lernen, weil er von der Gottesfurcht herkommt. Es war manches in sein Leben aus der Gnade Gottes in sein Denken hineingelegt, aber er blieb ein Ungehorsamer. So können wir also an solchen Männern sehen, wie Geistiges von Geistigem getrennt wird. Geht zwei verschiedene Wege. Und das muss auch bei uns geschehen. Wie oft fantasieren wir nicht, nach meinem Dafürhalten, so und so. Ja. Wir gehen sehr schnell einmal vom Text weg und machen unsere eigene kleine Theologie. Wir müssen immer wieder fragen, wie steht es denn geschrieben? Was sagt denn das Schwert? Was sagt denn das Wort? Und dann dringt es ein und teilt. Brüder, das war über den Text hinaus. Hier ist es, ja. Oder ich muss mir das selbst sagen, ja. Immer wieder, wenn ich die Bibel lese, Moment einmal, da habe ich falsch übersetzt. Das heißt nicht so, sondern so. Ja. Stift raus, korrigieren, ja. Tun Sie es auch mit Ihrer Bibel, auch wenn sie fertig gedruckt liegt. Auch mit meiner Übersetzung, wenn Sie da haben. Wenn Sie meinen, es müsste anders lesen, Fehler raus und korrigieren, ja. Und teilen Sie mir das dann bitte mit, ja. Dann kann ich das auch machen, ja. Das Wort Gottes ist ein Schwert und es soll ein Schwert bleiben und es soll trennen Geistiges von Geistigem, damit wir reinen Herzens bleiben. Und jetzt haben wir Bildwörter. Teilt, Gelenke, also Gelenke sind, das griechische Wort für Gelenk ist Begegnungsstelle, wo eine Begegnung stattfindet. Und das sind Gelenke, zwei Knochen begegnen sich. Und dort kann das Wort Gottes durchfahren und einmal aufteilen. So wie zwischen Seele und Leib und so weiter. Du fährst durch die Gelenke oder penetriert den Knochen selbst bis ins Mark. Ja? Auch des Marks. Bis ins Innerste. Und urteilt. Was befindet sich dort im Mark? Was deckt das Schwert auf? Gedanken und Absichten. Gedanken sind die Quellen von Absichten. Gedanken ist die Studierstube, die Stube, wo es ausgeheckt wird, wo es geboren wird. Absichten ist die Intention. Jetzt ist der Wille da und will etwas seine Gedanken jetzt zur Ausführung bringen. Wenn wir gute Absichten wollen, dann müssen wir gute Gedanken haben. Wollen wir gute Gedanken haben, dann müssen wir uns Gottes Wort aussetzen. Vertrauensvoll. Und dann bekommen wir gute Gedanken und dann bekommen wir gute Absichten. Und das Wort Gottes klärt das alles, deckt es auf vor Gott und vor uns, sodass wir vor Gott stehen. Da kommen wir zu Vers 13. Gottes Augen. Und es ist kein Geschöpf unsichtbar vor ihm. Er sieht alles. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor die Augen dessen. Aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Seine Augen sehen das für uns Unsichtbare. Deshalb hat er gesprochen, damit unsere Augen das sehen können, was seine Augen sehen. Gottes Wort deckt auf, weil seine Augen, Gottes Wort deckt auf, weil seine Augen es sehen und wir eines Tages bloß vor ihm stehen werden. Wir werden nichts verbergen können. Wollen wir also nichts vor uns selbst verbergen, nicht so tun, als ob. Wir sind manchmal sehr schlau mit uns selbst. Und es braucht viel Mut, um rücksichtslos zu sein mit sich selbst. Junge, jetzt kommst du. Ja. Es ist nicht so, sondern so. Unbarmherzig, unbarmherzig. Paulus spricht von der Faust. Jetzt stehst du auf. Jetzt bist du gehorsam. Jetzt schaust du nicht dahin, sondern du schaust jetzt dahin. Jetzt geht der Fuß dorthin und nicht dorthin. Ja. Wir haben einmal offene Augen wir müssen offene Augen haben. Und Handlungsbereitschaft. Handlungsbereitschaft. Ich hoffe, ich bemühe euch nicht, Brüder, wenn ich ab und zu etwas persönlich werde oder etwas verschiedene Themen anspreche. Ich kenne das zu gut aus meiner Erfahrung. Ich bin früher ein sehr seelischer Mensch gewesen, wollte in der Seele geführt werden. Und es hat lange gebraucht, bis ich reif wurde. Ich bin jahrelang bis in die Mitte meines Lebens an gewissen Stellen unreif geblieben, weil ich eben seelisch, das heißt fleischlich seelisch, lebte und dachte. Und ich musste einfach meine Verantwortung wahrnehmen. Ich konnte nicht Gott alles zuschieben. Ja? Finney hat einmal darauf aufmerksam gemacht, wie Leute beten. O Herr, hilf mir, das zu tun. Ja? Warum? Hilf mir, aufzustehen. Ja, da kann helfen schon, ja, aber ich muss aufstehen. Ja. Hilf mir, gehorsam zu sein. Ja, ich soll gehorsam sein, nicht er. Er wird uns schon helfen. Passen wir nur auf, dass er uns nicht mit dem Fuß da eingibt. Das kann er. Einige von euch oder die meisten von euch verstehen Plattdeutsch. Ein Freund von mir und ein Verwandter, wir waren unterwegs im Dienste des Herrn im Norden unserer Provinz, wo das Wort Gottes nicht so gut verbreitet war und wo es mehr Not gab. Und dann kamen wir in das Haus einer plattdeutschen Familie. Und da war ein feiner Christ, einfach, aber sehr fein. Und er erzählte uns zeugnishaft, wie der Herr mit ihm gearbeitet hätte. Und dann sagt er, der lebe Gott kann auch der Hundschwore. Kennt ihr den Ausdruck? Der lebe Gott kann auch mal der Hundschwore. Versteht das nicht? Ah, so, Entschuldigung. Ihr wisst, was Hundsch ist? Hund. Wie ein Hund. Hundsch. Ja. Der lebe Gott kann auch mal so ein Hund mit Grobwore. Ja. Den anpacken, ja. Das wollte er sagen. Das hat er in seinem Alltagsdeutsch ausgedrückt. Ja, er hatte erlebt. Der hat ihn mal so richtig angepackt. Ja. Jetzt kommst du. Das, wo er merkte, das war gut für ihn gewesen. Ja, da kam er mal vom Fleck. Das brauchen wir. Ja. Ja. Ja, ich merke auch in unserem Gebet, wir beten manchmal in einem Ton, der, wenn wir ihn analysieren, eigentlich uns entschuldigen soll. Da muss jeder für sich selbst, wir können niemandem ins Herz schauen, wir wollen nicht richten. Aber ich weiß von mir aus die Gefahr, dass ich tendiere, so zu beten, Herr, du weißt ja, wie mangelhaft und so weiter, wie schwach ich bin. Passen Sie auf. Vorsicht. Nüchtern werden. Ich weiß, dass er das weiß. Aber was tue ich dabei? Die Gefahr besteht, dass ich meine Schwachheit entschuldige. Ja. Bitte hab Verständnis, Herr, dafür, dass ich schwach bin. Herbert, das war purer Ungehorsam, ob du schwach oder stark warst. Es war Ungehorsam und jetzt sage einmal das, was ich sage. Ja. Wir könnten etwas nüchterner werden, auch in unseren Gebeten, in unserer Begegnung mit dem Herrn, im Kämmerlein oder sonst wo. Aber andererseits werfen wir uns auch ganz auf den Herrn. Das dürfen wir tun, das dürfen wir tun. Eigentlich dürfen wir so kommen, wie wir sind. Nur andererseits korrigiert uns der Herr auch dann, wenn wir es kommen, wie wir sind. Und auch das wollen wir dann hinnehmen. Also die zwei Seiten. Gottes Augen, Gottes Gericht, Ende Vers 13. Es ist alles bloß und aufgedeckt für die Augen dessen, dem wir Rechenschaft ablegen werden. Wir werden uns zu Stellen haben. Und wenn ich an jenen Tag denke, jetzt stehe ich da vor Gott, vor Jesus Christus, der für mich starb, da kann einem schon der Schrecken in die Knochen kommen. Jemand hat gesagt, Gott wird abwischen alle Tränen, die an jenem Tag geweint werden. Er hat es einmal so formuliert, ja. Es kann sein, dass da ganz neue Tränen fließen müssen, aber dann wird er sie wieder abwischen. Aber zunächst einmal, wie steht es in Offenbarung 1, die flammenden Augen, wenn die alles durchleuchten an jenem Gerichtstag, seien wir nicht zu schnell zu korrigieren. Das ist nicht ein Gerichtstag, das ist ein Richterstuhl Christi. Die Schrift bleibt dabei. Der Richterstuhl Christi ist ein Gerichtstag, ein Tag des Gerichts. Nicht zum Tode, nicht zur Hölle, das ist klar. Kommen wir dort an, sind wir angekommen, das ist klar. Der Abfall geschieht nicht mehr hinterher. Der wäre vorher, hätte er geschehen können. Aber wenn wir dort ankommen, sind wir angekommen. Die Tür ist hinter uns zu, wie hinter Noah. Und dennoch, es ist ein Richtstuhl. Und dort wird gerichtet. Böses für das, was wir Böses getan haben, steht geschrieben. 2. Korinther 5, Vers 10. Ja. Das wird sondiert. Aber wir werden gerettet, wie durchs Feuer, aber wir werden gerettet. Aber oh, es hätte anders sein können, ja. Da bedauert jemand, der jung stirbt. Wir haben ein Lied irgendwo in den Evangeliumsliederbüchern. Wir haben es früher viel gesungen. Und da stand oben eine kurze Erzählung von seinem Leben. Verfuschtes Leben, kam aber noch zum Glauben, wohl auf dem Sterbebett. Und dann dieses Lied wird entweder von ihm selbst verfasst oder anlässlich. Keine Gaben hat er zu bringen, nichts hat er zu bringen. Wie durchs Feuer kommt er. Das soll nicht mit uns geschehen, wenn der Herr uns Zeitraum gibt, für ihn zu wirken, für ihn zu leben. Aber wir werden Rechenschaft abgeben müssen. Wir gehen weiter. Arabisch 3, Punkt. Wir haben jetzt zwei mutmachende Aufforderungen. Zwei mutmachende Aufforderungen. 14 bis 16. Klein a, Punkt. Halten wir fest das Bekenntnis. Verse 14 und 15. 14 und 15. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel ging, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Er ist einer, der in allem versucht worden ist und auf gleiche Weise, Sünde ausgenommen. Römisch 1, Doppelpunkt. Was ist der Anlass zu dieser Aufforderung festzuhalten? Was ist der Anlass? 14 Anfang. Da wir also, wieder schauen wir zurück, wie wir das immer wieder getan haben. Anlass sind die vorangehenden Verse. Wir haben einen hohen Priester. Da wir also einen großen hohen Priester haben, wie schon in Kapitel 2 festgehalten. Deshalb, weil wir einen Mittler haben und weil dieser Mittler groß ist, deshalb sollen wir festhalten. Wir haben einen hohen Priester, das heißt einen Mittler, der groß ist. Wie groß? Größer denn Mose, Kapitel 3. Größer denn die Engel, Kapitel 1. Da wir also, rückblickend, einen großen Hohenpriester haben, größer denn Mose, größer denn die Engel, wollen wir festhalten, denn er steht uns bei. Da wir einen großen Hohenpriester haben, so sind die Himmel gleichsam Vorhang des ewigen Innersten, Allerheiligsten. Jesus schreitet durch die Himmel, durch jenen himmlischen Vorhang und tritt ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Er ist dort. Ein sündloser Hohepriester tritt für uns ein. Deswegen festhalten. Weiter. Er ist Jesus. Immer noch Vers 14. Da wir einen großen Hohepriester haben, wie bis jetzt geschildert, der durch die Himmel ging, Jesus. Weil wir einen haben, der Jesus heißt. In welchem Zeichen heißt der Erlöser der Welt, der Mittler, Jesus? In dem Zeichen, dass er einer von uns ist. Das ist sein irdischer Name. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. Das Kind, das geboren wird, einer von uns, der uns zum Bruder wurde. Jesus, einer von uns, der als Mensch unter uns lebte, wirkte, starb, auferstand. Weil er zu uns kam, wollen wir festhalten. Ja. Er nimmt uns mit. Wir sterben mit ihm, starben mit ihm, wir standen mit ihm auf, wir leben jetzt mit ihm. Deshalb festhalten. Und letztlich, immer noch Vers 14, da wir also im Blick auf das, was geschrieben steht, schon bis jetzt, Kapitel 1 bis 3 und 4, da wir einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel ging, Jesus, den Sohn Gottes. Dies ist die Beschreibung seiner Erhöhung. Es ist Sohn Gottes, er ist Sohn Gottes, Entschuldigung, einer von Gott. Jesus, einer von uns, als Sohn Gottes, einer von Gott. Wieder denken wir an die Kapitel 1 und 2, wo er als Sohn Gottes erhöht worden ist, beschrieben worden ist. Da wir diesen großen hohen Priester haben, ruft er auf, haltet fest. Im Text lesen wir übrigens die Worte, wir haben nicht einen hohen Priester. Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester. Es lohnt sich einmal dort Halt zu machen. Und einmal die verneinende Seite unseres Hohenpriesters zu betrachten. Welchen Hohenpriester haben wir? Das gilt zu betrachten, haben wir eben getan. Welchen haben wir nicht? Ja. Welchen Hohenpriester haben wir nicht? Nun, wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte. So einen nicht. Vergessen wir davon. Er kann Mitleid haben. Wir haben nicht einen, der nicht Mitleid haben könnte. Das soll unser Vertrauen stärken. Unser Vertrauen zu ihm. Er weiß genau, wie wir uns fühlen, wie wir uns befinden, in welcher Lage wir sind. Es gibt keinen, der uns besser verstehen könnte oder der ein weicheres Herz hätte. Seine Mutter hat nicht mehr Verständnis für uns. Deswegen nicht die Maria dazwischen schieben. Wir haben nicht einen hohen Priester, der noch einen Mittler bräuchte oder eine Mittlerin. Das habe ich in Rom gesehen. Etwas verdeckt, aber wenn man so durch die Dächer da schaute, von diesem einen Standpunkt aus, sah man ein Kreuz, ein Doppelkreuz. Vielleicht hat jemand von Ihnen schon so etwas gesehen. Auf der einen Seite Jesus, auf der anderen Seite Maria. Mitversöhnerin. Mitversöhnerin. Wir brauchen keine Vermittlerin zu Jesus. Wir haben keinen hohen Priester, der sein Amt mit einem anderen teilt. Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, sagt Paulus. Keinen, der dazwischen stehen müsste. In Christus sind wir alle Priester. Aber keiner von uns ist wie Jesus. Gehen wir nicht zu weit. Das allgemeine Priestertum ist weit entfernt von dem hohen Priester, von dem großen Priester. Wir verwechseln uns selbst nicht mit ihm. 1. Petrus 2, Vers 9, wir sind alle Priester, aber nicht so wie er. Verlassen wir uns auf ihn und nicht auf uns selbst. Wird sehr praktisch. Sie leben gleichsam auf einer Insel, im Westen hier. Das können Sie sich leisten. Und deshalb stellen Sie manchmal Fragen, ich darf ihr sagen, stellt ihr manchmal Fragen, Ich erlebe das. Die Brüder wollen wissen, wie sieht die Landschaft dort aus, außerhalb von uns. Ja? Was ist es um dies und was ist um das und das, und dann soll man das erklären. Was ist es da um den Mann Erlostegen? Was ist das um die Lehre? Was ist um Ökumene? Gut, dann kann man helfen. Ich darf auch dieses sagen. In der Landschaft außerhalb von uns gibt es eine Auffassung über den Seelsorger, der vielleicht uns nicht ganz fremd ist, das weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie in unseren Kreisen oder in euren Kreisen darüber gedacht wird. Aber es ist sehr stark eine etwas katholisch gefärbte Auffassung von einem Seelsorger. Es gibt in der Landschaft außerhalb eurer Kreise eine dreifache Art oder Auffassung von Priesterdienst oder von Seelsorger, der sich einsetzt für Seelsorgekinder gleichsam. Es gibt den katholischen Priester. Zu dem geht man und beichtet man. Das ist uns bekannt. Und dann geht man davon und sündigt wieder, ja? Und dann geht man wieder und beichtet man. Kein Unterschied. Ändert das Leben nicht, aber das ist so eine Art Lebensversicherung. Und dann gibt es den evangelischen Priester oder Pfarrer. Den katholischen Pfarrer, den man auch Priester nennt. Den evangelischen Pfarrer, den man nicht Priester nennt. Aber er darf auch Sünden vergeben, ja? Zudem geht man auch und beichtet. Ja. Und wenn man in die Kirche kommt zum Abendmahl, dann dient dieses Abendmahl von einem ordentlichen Pfarrer gehandhabt, dann dient das dazu, dass ich Sündenvergebung bekomme. Man geht zum Abendmahl, um Sündenvergebung zu bekommen. Ja. Oder man beichtet auch bei ihm in der Seelsorge. Und dann gibt es den dritten Seelsorger, immer noch eine Abfärbung vom katholischen her, aber nicht mehr ganz so stark. Es gibt viele, viele einsame Christen ohne Hirten am Ort, die dann irgendwo 100, 200, 300 Kilometer weg ihren Seelsorger haben, von dem sie etwas abhängig sind. Und ab und zu, wenn sie nicht weiterkommen, ins Auto gestiegen und die Bahn, und dann geht man zu seinem Seelsorger oder er kommt vielleicht mal so vorbei, besucht seine Schäfchen und dann beichtet man bei ihm. Manchmal lebt er näher. Ja? Manchmal ist es so, irgendwo ein Bruder, vielleicht ist es ein Prediger, vielleicht nur ein Christ, der Vollmacht hat, so heißt es. Ja? Und der kann etwas ausrichten, dann ist man nicht mehr so schwach. Und das ist dann so eine Art Mittler, ja? Eine Art Priester, bei dem man auch seine Sünden bekennt und der spricht uns dann frei, spricht uns los, auch von Gebundenheiten, und dann ist man frei, ja, sagt man. Ja. Solche Mittler brauchen wir nicht. Solche Mittler brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Menschen. Ich habe es erlebt in der Evangelisation. Früher haben wir viel evangelisiert. Später habe ich nicht mehr so viel diesen Dienst getan. Aber in jener Zeit war es üblich und ist wohl heute vielleicht nicht mehr so viel, aber doch war es sehr üblich. Wenn man jetzt die Evangeliumsbotschaft ausgerichtet hatte, man hatte gepredigt, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, und hat das Evangelium klar gemacht, dann hieß es, wenn Sie jetzt diesen Jesus annehmen möchten als Ihren persönlichen Retter, dann kommen Sie zum Seelsorger. Oder man schrieb Traktate, solche können Sie immer noch lesen. Schönes Evangelium mit, ja. Und wenn Sie jetzt diesen Schritt tun wollen zu Jesus, dann suchen Sie doch bitte einen vollmächtigen Seelsorger auf. Ja. Und dagegen habe ich ganz bewusst gesprochen, wenn ich evangelisierte. Sie brauchen niemanden, um zu Jesus zu kommen. Hier haben Sie die Botschaft. Sie stehen vor Jesus. Bitte kommen Sie zu ihm. Sie brauchen mich nicht. Allerdings, wenn Sie nicht weiterkommen, diese Predigt hat Ihnen nicht genug geholfen und Sie wünschen noch mehr Hilfe, ich stehe zur Verfügung. Das tue ich, ja. Dann dürfen Sie kommen. Sie sind eingeladen. Früher, wenn wir im Zelt evangelisierten, hatten wir noch ein Nebenzelt, eine Art Wohnzelt. Das stand dann für solche Gespräche zur Verfügung. Und dann in den Dunkelheiten sind hinten rausgegangen, Zelt war beleuchtet, hinten rausgegangen und dann am Dunkeln hatten sie den Weg dann zum Zelt gefunden und manchmal auch über die, nach vorn, je nachdem. Wir haben nicht nach vorn aufgerufen. Das sollen sie von ihnen, kein Druck, kein Druck. Und dann haben wir noch mit ihnen gesprochen, aber nicht so, als wären sie von uns abhängig. Auch dann kein Mittler. Bitte? Wir schlagen die Schrift auf. Ja. Wie steht's geschrieben? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Haben Sie es heute Abend gehört? Und wie? Siehe, ich stehe vor die Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, Sie haben sie gehört? Ja. Wer die Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl halten und er mit mir. Ich mit ihm und er mit mir. Haben Sie die Tür aufgetan? Jetzt entwickelt sich so ein Gespräch. Ja? Man weiß nicht ganz genau. Die Tür aufgetan? Nun, wenn er es noch nicht getan hat, tun Sie es jetzt. Sagen Sie es Jesus. Er klopft. Sagen Sie es ihm. Gut, ich gebe ihm eine Gelegenheit, wir beten. Sprechen Sie zu Jesus und sagen Sie ihm, er darf reinkommen. Er darf Ihr Leben übernehmen. Er darf allen Schmutz sehen, den Sie haben. Zeigen Sie den Schmutz ihm. Bekennen Sie Ihre Sünde ihm. Und im Vertrauen nehmen Sie ihn an. Laden Sie ihn ein in Ihr Leben. Er tut das. Vielleicht bete ich auch noch. Wir kommen wieder zum Wort Gottes. So, hier steht es geschrieben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, Kontrolle. Gehört? Ja. Nicht so schnell, ich werde jetzt in der Telegram stehen. Und die Tür auftut. Aufgetan? Ja. So werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ist er reingekommen? Das ist die kritische Frage. Jetzt merkt man, ob er geglaubt hat oder nicht. Und der eine, der ist er reingekommen? Ich weiß nicht. Ja, was hat er gesagt? Noch einmal lesen. Was sagte er? Wenn jemand die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen. Taten Sie die Tür auf? Ja. Ist er reingekommen? Ich weiß nicht. Ja, hat Jesus je die Unwahrheit gesagt? Nein, so weit wollen Sie nicht gehen, ja? Was sagte er? Wollen Sie lesen? Wenn jemand die Tür auftut, so werde ich hineinkommen. Ist er reingekommen? Ja, wahrscheinlich schon. Sehen Sie? Hier, nicht von mir aus. Jesus soll Ihnen das sagen. Das Wort soll Glauben wecken, ja? Also diese Aussage, wenn wir den Satz etwas kürzen, wir haben nicht einen hohen Priester, welchen? Es lohnt sich einmal darüber nachzudenken. Bruder Matthias, Sie hatten glaube ich, ne? Ja. Das ist auch so eine Stelle, die man dann gebraucht. Die Stelle ist natürlich von Gott gemeint, wenn wir unsere, Moment einmal, dort, wo sie begangen sind, wenn wir unsere Sünden bekennen, und die Voraussetzung ist dort, wo wir gesündigt haben, ja, wenn ich gegen einen Mensch, gegen Gott habe ich immer gesündigt, deshalb müssen sie vor Gott bekannt werden. Sind sie vor Menschen begangen, dann soll ich sie dort bekennen, wo sie begangen sind. Nun laden einige Seelsorger ein, ihm die Sünden zu bekennen. Das ist nicht weise. Es ist nicht verkehrt, wenn jemand Hilfe braucht, dass er mal etwas erzählt, aber er muss mir nicht seine Sünden bekennen. Da darf man ruhig einmal Halt machen, weil das bei vielen Menschen Verwirrung hervorruft. Sie legen zu viel Vertrauen in uns und ich darf mich nicht dazwischen schieben. Ja. Ich bin nicht ein Mittler. Sie müssen mir keine Sünden bekennen. Meine Frau hatte eine Frau in der Seelsorge, das kam auf sehr interessante Weise. Und eines Tages war es soweit, sie sagte, sie war eine Christin, aber dann stellte sich mit der Zeit heraus, sie war nicht. Und dann sagte, ich habe etwas Furchtbares getan und ich möchte dir das sagen. Und dann ahnte meine Frau schon. Und dann sagte sie, nein, das musst du nicht mir sagen. Geh nach Hause und sage das dem Herrn. Und wissen Sie, was geschah? Das war ihr wirklich, sie war von Sünde überführt. Dann ging sie nach Hause und ging auf die Knie und bekannte Gott diese Sünde. Meine Frau hatte ihr gezeigt, wie sie das tun konnte. Und dann hat sie ihre Sünde gebannt. Aber als sie einmal auf den Knien war und so vor Gott lag, ganz bewusst, dann kam der ganze Haufen nach. Ja. Nicht nur diese Einzelsünde. Dann hat sie sich ganz Gott ausgeliefert. Und das war ihre Bekehrung. Ja. Sie dachte, sie war Christin. Und jetzt wurde ihr das bewusst, dass sie noch nie richtig Sündenvergebung hatte. Dann kam sie so. Ja. Manchmal lohnt es sich, über einige Dinge zu sprechen, aber nicht als Sündenbekenntnis. Das wäre, ich denke, finde ich nicht weise. Entschuldigen, Brüder, ich glaube, wir sollten hier. Ja. Ich weiß, das ist eine verbreitete Auffassung, aber ich finde es zu gefährlich und ich finde es auch nicht biblisch. Ich denke, an dieser Stelle gehen wir etwas weiter, als die Schrift es sagt oder auch erwartet. Ja. 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 Mir liegt daran, dass Menschen einmal ein Bewusstsein haben von der Heiligkeit Gottes. Ich befürchte, dass es klingt gut, wie ein Zeuge, ja, und ans Licht bringen, das war sehr stark in einer gewissen Erweckungsbewegung in Deutschland, vor einem Zeugen ins Licht stellen, aber dieses Licht ist doch minderwertig im Vergleich zu dem Licht vor Gott. Er soll doch einmal wirklich Gott erkennen als Licht und sich vor ihn gestellt wissen. Ich meine, das wäre etwas gesünder.